Der Countdown läuft, es dauert nicht mehr lange und die Europameisterschaft bzw. die Weltmeisterschaften beginnen beim KV Schwarz in Tirol. Was heißt das eigentlich, so eine Weltmeisterschaft, so eine Veranstaltung auf die Beine zu stellen? Was heißt denn Heim-WM für Spielerinnen und Spieler? Und, da freue ich mich auch sehr drauf, was macht denn nicht der Bahnbauer vor, während und nach der Weltmeisterschaft? Diese Fragen möchte ich beantworten in einem Neuner in Serie WM-Spezial, das in Zusammenarbeit mit dem ÖSKB entstanden ist. Jede Woche wird es jetzt bis zur Weltmeisterschaft eine Episode geben mit jeweils unterschiedlichen Gesprächspartnern. Starten wir rein. Viel Spaß dabei.
Neuner in Serie. Der erste Kegel-Podcast mit Sebastian Ruska.
Die Weltmeisterschaft 2011 ist vielen in Erinnerung geblieben, weil die Kegelbahnen anders waren. Die waren plötzlich bunt. Das war nicht mehr das klassische Blau der Lauffläche und keine weiße Rückwand mehr. Jens Wallraff von der Firma Pauli war daran beteiligt und ist es seitdem bei jeder Weltmeisterschaft, die Pauli ausrichtet. Er ist bei jeder Weltmeisterschaft von Anfang bis zum Ende vor Ort. Ein Gespräch, auf das ich mich sehr freue. Er, seine WM-Kegelbahnen und vor allem auch seine Laufbahn. Viel Spaß mit Jens Wallraff und mir.
Neuner in Serie. Der erste Kegel-Podcast mit Sebastian Ruska.
Herzlich willkommen im Podcast, Jens. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Ja, ich freue mich auch, hier mit dran teilzunehmen und ein paar Informationen im Vorfeld der WM zu liefern.
Wir sprechen am vorletzten Tag, bevor es für dich losgeht von Leipzig nach Stans, nach Tirol. Ist es die Vorfreude oder die Anspannung, die bei dir aktuell überwiegt?
Ja, eigentlich mehr die Anspannung, weil es ist ja immer so ein Projekt, da ist man doch schon etwas, nicht aufgeregt, aber es sammelt sich vieles, obwohl, gut, man hat schon eine gewisse Erfahrung, aber man ist immer trotzdem angespannt, ob alles klappt, ob man alles richtig vorbereitet hat und ja, ob das Material alles passt und so weiter. Das ist schon doch mehr ein bisschen Anspannung. Es ist natürlich auch eine gewisse Freude, weil bei der WM ist ja eigentlich auch wie eine große Familie und man trifft viele Freunde dann wieder während der WM, die man über die vielen Jahre kennengelernt hat und Sportler, Trainer, Schiedsrichter und so weiter. Das ist dann schon, sagen wir mal, das Schöne an so einer Aktion.
Für dich ist es eine von vielen Weltmeisterschaften, die da demnächst wieder losgeht. Du hast gesagt, dass du Material mitnimmst und natürlich wird auch jeder, der die Fotos der vergangenen Jahre kennt, auch was mit LKW kommen. Was nimmst du denn neben deinen persönlichen Sachen mit nach Tirol? Was hast du bei dir im Auto?
Ja, also auf jeden Fall brauche ich das Werkzeug, Equipment, Nivelliergeräte, Laser, alles, was man dafür braucht, um so eine Bahn auch wirklich super aufzubauen. Ja, dann ist es noch ein bisschen klein, Material, Kabel, Netzwerkkabel und so weiter, was ich hier von Leipzig mitnehme. Aber das Großteil kommt mit mindestens zwei Ladungen per LKW aus der Fabrik.
Und ihr trefft euch dann in der Halle in Stans. Du hast schon sehr, sehr viel investiert in diese Weltmeisterschaft. Schon allein der Beginn wurde uns ja von Maxi Montaler erzählt in der Episode, dass ihr ja auch in der Halle wart und euch das Ganze angeguckt hast. Kannst du grob zusammenfassen, überschlagen, wie viel Zeit, wie viele Stunden, wie viele Wochen du schon in diese Weltmeisterschaft investiert hast?
Ja, na, das ist schwierig, weil man nicht immer, also nicht kontinuierlich die Planung durchzieht. Man hat immer mal so Phasen, wo man bestimmte Sachen, macht Zeichnungen von den Hallenplan, wie man die Bahn in die Halle reinbringt, dann die ganze Materialaufstellung, was man alles braucht. Natürlich hat man dann über die vielen Jahre ein gewisses Grundkonzept, was man nutzt und was man dann, sagen, mehr oder weniger auf diese neue WM anpasst. Natürlich will man mal was Neues machen oder man hat ja eine andere Farbzusammenstellung, aber das Grundgerüst steht eigentlich. Man muss das dann wirklich extrem auf diese Gegebenheiten in der Halle anpassen.
Und die Gegebenheiten in der Halle siehst du spätestens beim ersten Besuch vor Ort, wenn ihr euch entsprechend auch die Lieferwege anguckt und die Halle auf dich wirkt. Du hast im WM-Film von der WM 25 erzählt, dass du in eine Halle reinkommst und eigentlich relativ schnell schon immer eine Idee hast, wie die Bahn aussehen könnte, wie sie für dich aussehen soll. War das in Schwarz bzw. dann in Stanz ähnlich?
Ja, die Halle ist natürlich andere Gegebenheiten als wie letztes Jahr oder in das Jahr davor in Brezno, weil die Größe ja ganz anders ist. Die Halle ist, sagen wir auch mal, nicht die allerneueste. Man steht dann drin und dann überlegt man als erstes, wie kriegt man optisch die Bahn am schönsten in die Halle rein. Ja, eigentlich wusste ich schon, wie ich es machen möchte. Andere Seite ist die, diesmal bei der, ich sag mal, Farbauswahl oder bestimmte Sachen, da hatte der Verein ein gewisses Mitspracherecht, weil ja vier Bahnen auch dann in Schwarz dort beim Kegelverein bleiben. Das war dann etwas längere Diskussionsrunde, aber naja, wir lassen uns mal überraschen, was dann dabei rausgekommen ist.
Es ist ein Geheimnis, dass viele hüten und ich glaube, du hast da auch so ein bisschen die Hand drauf, dass ja nichts nach draußen dringt, wie es dann wirklich aussieht oder auch Fotos veröffentlicht werden, die ja von dir freigegeben sind, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, also ich sage mal so, wir legen dann schon, natürlich ist das heutzutage, weil wir auch der ausrichtende Verein und so weiter im Internet so einen Baufortschritt und ein bisschen was zeigen und um die Leute zu Interesse zu wecken, auch zur WM zu kommen, versteht man. Aber sie dürfen auch Fotos veröffentlichen, aber die von uns, sagen wir mal, freigegeben sind. Und wenn es dann so zum Ende hingeht, dann versucht man das schon noch ein bisschen rauszuzögern, um dann so einen gewissen Aha-Effekt zu erzielen, so kurz vor der WM, wenn so gut wie alles fertig ist, dass man dann den kompletten Eindruck hat.
Du hast erzählt, dass die Halle, wir wissen, dass es nicht die Halle geworden ist, die sie eigentlich haben wollten im Sportforum in der Nähe der eigentlichen Kegelbahn, sondern ein bisschen entfernt und herausfordernd, würde ich es mal bezeichnen, ist die Halle. Wie hast du sie erlebt? Was siehst du für Schwierigkeiten, für Herausforderungen für den Bahnbau?
Naja, die erste große Hürde ist, das Material in die Halle zu bekommen. Also die Zugänge sind sehr klein. Man kann sehr schlecht mit Transporttechnik dort ranfahren, also sprich Hublader, Gabelstapler etc. Das ist erstmal Punkt 1. Also da werden wir bestimmt schon etwas ins Schwitzen kommen. Dann, ja, die Halle ist natürlich nicht keine Eissporthalle wie die letzten zwei, wo man einen, sagen wir mal, festen Betonunterboden hat. Wir sind jetzt hier wieder in einer Tennishalle, die wieder einen Schwingboden hat. Ich sage mal, ähnlich wie Tarnowo oder wie Estland, das stellt wieder an den Bahnbau wieder gewisse andere Voraussetzungen oder Anforderungen.
Welche sind das zum Beispiel?
Ja, man muss den Untergrund beachten, worauf man aufbaut, dass hier in der Halle, ich sage mal, ein Tennisbelag, so richtig definieren könnte ich den auch nicht. Ja, das muss man alles berücksichtigen beim Aufbau. Natürlich hat man dann so schon aus der vielen Erfahrung her seine Möglichkeiten oder Überlegungen, was man dann macht. was man natürlich jetzt auch nicht unbedingt jetzt preisgibt.
Ich habe es mir schon gedacht, dass das auch Geheimnis ist. Das möchte ich natürlich akzeptieren und vor allem auch da nicht weiter nachbohren. Aber es ist dann schon so, dass du, das kann man ja, glaube ich, sagen, für verschiedene Böden auch Erfahrungswerte hast, wie du entsprechend dann die Bahnen dort auch sicher und vor allem wahrscheinlich auch in gewissen Toleranzen auch entsprechend aufbauen kannst, oder? Du hast da schon Baukastenprinzip fast schon.
Ja, auf jeden Fall. Sagen wir so, Tarnowo Polen war ja auch eine sehr neue Halle, Sporthalle mit einem Schwingboden. Das war schon nicht schwierig, aber man musste sich darauf einstellen. Aber dann das Jahr drauf Estland, die Halle, da war der Schwingboden sogar noch ein Tick weicher als wie in Tarnowo. Ja, so. Aber hier, das ist eine ältere Halle, das ist eine Tennishalle. Man kann jetzt noch nicht so richtig abschätzen. Der Schwingboden ist nicht so extrem wie in Estland oder wie in Polen. Aber wie gesagt, man muss sich auf diese Gegebenheiten einstellen. Aber ich denke mal, das kriegt man schon hin.
Das glaube ich auch, beziehungsweise das habt ihr in der Vergangenheit immer wieder bewiesen. Wenn man jetzt mal vom Bestfall ausgeht, was wäre denn der beste Boden? Harter Beton, wie es in den Hallen oder Estrich, wie es in den Kegelhallen auch so ist? Oder was wäre dein Wunsch?
Ja, das wäre mir am liebsten. Also so wie Vorsjahr oder wie in Bresno, so ein Hallenbetonboden oder richtigen Fußboden, das wäre für mich eigentlich, liebe ich eher als wie ein Schwingboden.
Verständlich. Wenn ihr jetzt dann ankommt, was sind dann deine ersten Schritte, wenn du und vor allem auch das Material da ist? Wie geht ihr vor? Auch hier natürlich nur so viel, wie du verraten willst, aber man sucht grob die Schritte, bis dann letzten Endes es auch wirklich um die Kegelbahn geht. Das andere ist ja die Unterkonstruktion. Also was sind da so die Schritte, die du vor dir hast mit deinem Team?
Naja, zuerst mal, wie gesagt, den ersten LKW abladen. Das Material kommt in Etappen, damit wir uns nicht den kompletten Platz verbauen. Ja, ich habe das dann genau vorkalkuliert, welches Material also auf dem ersten LKW unbedingt da sein muss, damit wir eben zielstrebig anfangen können. Für mich steht eigentlich am Anfang immer die Frage, ich sag mal ganz einfach, Markierungen zu setzen in der Halle laut meiner Zeichnung, damit wir wissen, wo, ich sag mal einfach gesagt, wo ist der Anfang der Bahn, wo beginnt die Lauffläche, wo beginnt der Maschinenraum, wo endet die Bahn. Das sind so für mich erstmal die wichtigsten Sachen, die ich klären muss. Ne? In der Zeit müssen die Kollegen dann abladen. Wir versuchen dann das Material schon der Halle so zu positionieren, dass wir nicht unnötige Wege gehen müssen. Und ein wichtiger Schritt ist auch noch vorher, ja, sagen wir mal, die Baustelle etwas einzurichten. Also sprich Arbeitsplatz, Sägen positionieren, Stromversorgung ist wichtig, dass das funktioniert. So, das sind so auf jeden Fall die ersten wichtigen Schritte.
Wie viel Strom braucht denn eigentlich so eine Kegelbahn? Also wie muss man sich das vorstellen? Was wirst du am Ende da anschließen für eine Leistung?
Ja, also das meine gut, man hat die Automaten. Also wir haben ja unsere eigene Verteilung und wir machen das ja alles. Über die Jahre habe ich das so konzipiert. Dann heutzutage die Monitortechnik, ja, braucht auch Strom, Rechner etc. Ja, also ich gehe mal davon aus, ich sage mal, ich will auf jeden Fall eine Sicherheit haben, aber so, ich denke mal, so 20 kW wird die Anlage bestimmt ziehen.
Viele, die sich mit Strom auskennen, denen wird es jetzt ein Begriff sein, aber es klingt auf jeden Fall nach sehr, sehr viel. Und wenn man überlegt, 8 Bahnen und mit der ganzen Technik drum und dran, ist das schon nicht wenig.
Das ist aber nur die Kegelbahn spezifisch, was die dann in der Halle noch an Licht und Strom für Licht und so weiter, das muss man dann ja garantiert nochmal extra sehen.
Das ist richtig, ja. Gibt es einen kritischen Moment, wo du und dein Team besonders aufpassen müsst? Ich meine, das ist vermutlich immer alles herausfordernd, aber Stichwort Unterkonstruktion oder dann auch wenn entsprechende Bauteile angesetzt werden, gibt es da herausforderndere Phasen?
Eigentlich nicht. Also man muss schon, ja, das Grundrhythmus stimmen. Also wenn man am Anfang einen Fehler macht, dann wird es schon eng, ne? Also das muss schon passen. Also wichtig ist auf jeden Fall, dass wir immer die Maße, die Wettkampfmaße im Auge haben, sprich also Bahnlänge, Anlauflänge und so weiter, dass dort kein Fehler passiert, ne? Das ist schon mal entscheidend. Ne? So vom Unterbau und Konstruktion her, das ist im Grunde genommen ein gewisses Baukastensystem. Also das über die Jahre ausgeklügelt ist, das funktioniert eigentlich.
Und wann möchtest du mit der Bahn fertig sein? Also am 20. ist, glaube ich, technische Besprechung und am Abend dann die Eröffnung der Europameisterschaft, 20.
Ja.
Mai. Wie ist dein Zeitplan?
Also ich hoffe, wenn alles gut läuft, dass ich, sagen wir mal so, spätestens Testlauf so 18. Mai machen kann.
Was wird bei dem Testlauf, worauf legst du da Wert?
Ja, also erstmal muss man, wir versuchen dann immer mit bei Sportfreunden dort vom Verein oder so, dass dort ein paar Kuren gespielt werden. Dass wir sehen hinten, ob wie alles funktioniert, ob die Automaten richtig funktionieren. Wir testen das Monitorsystem und den Zentralrechner und so weiter, ob alles richtig installiert ist. Das muss man schon vorher machen. Also ich bin eigentlich immer ein Freund, lieber einen Tag eher fertig sein und einen Test mehr machen, als wie erst so 5 Minuten vor der WM und dann auf Start drücken.
Ist das, also ich glaube, der also aus meiner Sicht, der tollste Moment ist vielleicht so die erste Kugel. Das weiß ich nicht, da haben wir im Vorfeld nicht drüber gesprochen, aber ist das ein Job für dich oder habt ihr da eine Tradition? Ist das vielleicht auch ein bisschen Aberglaube?
Nee, eigentlich nicht. Also die erste Kugel, meistens lassen wir dann dort vom Veranstalter her ja, die freuen sich immer drauf, wenn dann der Heimatclub oder irgendwie spielen können. Und ich lasse denen dann einen Vortritt. Also da haben wir keine Tradition. Einzige Tradition ist immer, wenn wir fertig sind mit Einbauen, dass wir unser Team, ein schönes Teamfoto machen. Das ist wichtig, ne, wenn alles fertig ist. Aber die erste Kugel, ja, spielt dort meistens einer vom Verein oder der sagt, ich habe hier das meiste geleistet. Also in der Vorbereitung nicht als Kegelbahnbauer, sondern als Ausrichter. Ja, da sollen sie sich selber einig werden.
Und ich vermute aber, es ist trotzdem ein besonderer Moment, oder? Da sieht man dann glückliche Gesichter, wenn das zentrale Element der Weltmeisterschaft so einer Veranstaltung dann fertig ist. Könnte ich mir vorstellen, ist schon ein durchaus emotionaler Moment auch für den einen oder anderen dort.
Ja, auf jeden Fall. Also für mich war damals, wo ich meine erste WM gemacht habe, 2011 in Sarajevo, und wo ich die Bahn fertig hatte und dann so, sagen wir mal, abends dann die Eröffnung und alles war, das war für mich schon sehr bewegend, weil das war absolut neu, das war eine riesen Herausforderung und ja, da war schon was Besonderes. Gut, ja, man hat jetzt eine gewisse Routine, aber Routine ist es eigentlich auch nicht. Weil jede Bahn, jede WM-Bahn hat wiederum seinen eigenen Charakter, seine eigene, sag mal, Optik, die Halle drum und dran. Ja, das ist schon jedes Mal, ist man, sagen wir mal, stolz, wenn man eine schöne Bahn hinbekommen hat und sie funktioniert. Und ja, wenn dann im Laufe der WM auch die Ergebnisse stimmen, dann ist das schon okay.
Bei einem neuen Auto sagt man nicht so hoch drehen auf die ersten 1000 Kilometer. Wie sollte man mit einer neuen Bahn umgehen? Gibt es da auch etwas zu beachten, wenn ihr die so frisch hingestellt habt?
Eigentlich nicht. Okay. Also die muss auf jeden Fall vor der ersten Kur sauber sein. Sie muss ordentlich eingewachsen sein. Die muss richtig vorbereitet werden, bevor man die erste Kur spielt. Aber dann kann man eigentlich genauso beginnen, wie wenn man einen normalen Wettkampf auf seiner Heimbahn beginnt. Also da muss man nicht jetzt die Kur langsamer spielen oder Geschwindigkeit rausnehmen. Man kann ganz normal seinen Stil loslegen.
Aber bitte immer mit sauberen Kegelschuhen.
Ja, das setze ich, also bei Sportkeglern setze ich das eigentlich voraus.
Das ist richtig, ja. Du hast Sarajevo angesprochen, deine erste Kegelbahn, und ist, glaube ich, jedem sofort im Kopf, das ist euer Markenzeichen geworden, dass ihr bunte Bahnen baut bei Pauli. Natürlich gibt es mittlerweile auch andere, die mit Farben auf der Platte und neue Farbkombinationen testen. Aber ihr wart damals die, die das in Sarajevo 2011 das erste Mal gemacht habt. Nimm uns bitte mal mit in den Moment, als ihr entschieden habt bei Pauli, wir machen jetzt mal was anders. Wir machen keine blaue Platte, und wie der Prozess damals war.
Ja, also als wir den Zuschlag bekommen hatten für die WM, dann standen wir erstmal da und haben gesagt, so, was machen wir? Ja, wie wollen wir rangehen an die ganze Sache? Weil wir hatten ja zu dem Zeitpunkt für so eine Anlage noch kein Konzept. Und ja, die Farbe, kann ich heute gar nicht mal so richtig sagen, wie wir drauf gekommen sind. Wir hatten schon mal vorher mal irgendwo eine gelbe Bahn gemacht. Und wir wollten irgendwas machen, was eben bis dato nicht da war. Und da musst du irgendwas Knalliges machen. Und ich denke mal, dadurch hat sich das dann so hoch gesteigert mit der Farbkombination. Erstmal die Lauffläche, dann die Rinnen dazu, Anlauf dazu. Und dann hat sich das so zusammengestellt, die Bahn damals. Ja, war was Neues. Gut, die, auch mit der bunten Trennwand, was vorher nicht so gemacht wurde. Gut, heute sind wir schon weiter, auch optisch. Damals war das so die erste, vielleicht nicht ganz die optimal schönste, aber es war immer was Neues, und darauf haben wir dann aufgebaut.
Jahr für Jahr kamen dann neue dazu. Hast du eine, die dir besonders gut gefallen hat?
Ja, eigentlich sind es zwei. Man muss sagen, zwei. In den unterschiedlichen Epochen. In der Epoche, wo man noch keine Monitorsystem hatte, also die Fernsehtechnik, ist für mich Speichersdorf. Speichersdorf in Spider-Man, das war auch so ein Knaller, die heute noch vielen im Kopf ist. Und mit der Monitortechnik oder heute die letzteren ist für mich Estland. Estland habe ich komplett ein Farbkonzept gemacht. Ich hatte keine Vorgaben, und ich war vorher schon in Estland, habe dort eine Bahn gebaut, und ich wusste, wie die Menschen dort leben und wie sie so sind. Und ich glaube, mit der Bahn in Estland, mit der Farbkombination, habe ich damals dort das voll getroffen für die Leute, für die Region und für den Kegelsport dort. Das ist eigentlich so, die zwei Bahnen sind für mich derzeit so als WM-Bahn mit die schönsten.
Wie gehst du bei der Farbgestaltung ran, und vor allem, wie viele Freiheiten hast du? Du hast jetzt auch erwähnt, und das wissen wir auch, dass natürlich 26 jetzt auch der Ausrichter KV Schwarz mitgesprochen hat, weil sie natürlich diese Bahn dann auch übernehmen werden. Also es war schon eher ein Stück weit eine Auftragsproduktion, eben auch für ihre eigenen Bahnen. Aber trotzdem hast du ja eine Idee im Kopf. Nimm uns bitte nochmal mit, auch hier, soweit wie du es erzählen magst, wie du rangehst für so eine Farbgestaltung und zum Beispiel auch jetzt mit der Rückwand und dem Spider-Man. Wie ist das entstanden?
Ja, also dort Speichersdorf, da hatten wir die Farbe, die uns so zugesagt hat, die wir machen wollten, dem Orange. Ja, und dann versuchst du dann dazu, die Farben dazu zu passen, die dann auf diese Anlage passen, also zu der Grundplatte. Meistens gehe ich davon aus, dass ich zuerst mir klar werde, welche Laufflächenfarbe oder Platte wir nehmen und dann ich die, was drumherum ist, dazu passend gestalte. Eine Sache ist bei mir immer im Hinterkopf, nicht mehr als drei Farben einsetzen. Also mein Konzept steht immer, maximal drei Farben zu verwenden, die sich dann irgendwo in der Anlage wiederfinden. Also weil mehr Farben wird bunt, okay? In Polen haben wir es mal anders gemacht. Da wollten wir eben mal eine zweifarbige Bahn. Und ja, es war mal was ganz was anderes. Einen hat es gefallen, den anderen hat es nicht gefallen. Aber man spricht heute immer noch darüber. Hier jetzt hier schwarz. Okay, wir haben dann lange gesprochen mit dem Verein und uns am Tisch gesessen und uns Muster angeguckt. Und ich wollte eigentlich was machen, was wir noch nicht gemacht haben. Und naja, wir lassen uns überraschen. Ist eben auch manchmal schwierig. Wie zum Beispiel vor's Jahr in Ungarn, dann steht man in der Halle, man sieht diese riesen Eissporthalle mit den Farben, die dort drinne sind. Und dann macht das schon im Kopf, okay, hier musst du das und das machen, sonst passt das nicht. Hier in der Tennishalle, ja, das ist eigentlich. Ja, welche Farbe man für die Laufflächenplatte nimmt, wäre eigentlich für die Halle fast egal, weil die Halle von sich aus sehr neutral ist und weil ja eh eine Tribüne reingebaut wird. Also man hat keine Farben in der Halle, wo man sich danach richten muss. Und dann geht man wieder anders dran, hat die Laufflächenplatte, die Farbe im Kopf, passt die Rinnen an, passt den Teppich an, passt die Belege an und dann guckt man, passt das Gesamtkonzept, ja oder nein. Und ja, dann, wenn man weiß, okay, das ist, passt alles zusammen, dann geht man dann weiter an die Planung.
Und wer entscheidet über die Kugelfarbe?
Tja, also ich habe mir Gedanken gemacht über die Kugelfarbe. Und ja, so wie ich es jetzt, sagen wir mal, weiß, kommen die auch so, wie ich es eigentlich vorhatte.
Ach, da sind wir mal gespannt. Das kannst du uns dann verraten, wenn du sie sehen wirst. Wir haben uns über den Aufbau unterhalten, die Kegelbahn steht, sie wird getestet von den Ausrichtern bzw. Veranstaltern, also da eher Sportler oder der Verein, der dann ein Testspiel macht, damit ihr die Technik testen könnt. Wann wirst du eine Kugel spielen?
Ja, eigentlich, ja, muss ich ganz ehrlich sagen, habe die letzten Jahre, also seitdem ich Kegelbahnen baue, habe ich eigentlich mit Kegeln aufgehört. Mir fehlte dann irgendwann am Anfang, wo ich angefangen habe, vor 33 Jahren mit Kegelbahnen bauen, habe ich noch versucht, auch noch ein bisschen Wettkampf zu spielen in meinem Heimatverein. Aber durch die Montage und man kann in der Woche dann nicht trainieren, habe ich dann aufgehört zu kegeln. Also ja, mal ein paar Kugeln spielen muss ich, wenn ich mal irgendeine Bahn teste oder eine Bahn repariere. Aber ja, das kann man jetzt nicht mehr mit Kegeln bezeichnen. Das ist eher mehr nur ein Gemurmel nach vorne.
Aber du machst auf der WM-Bahn ein paar Murmeln oder reizt dich das gar nicht?
Ja. Muss ich gucken, wie man sich fühlt.
Okay, das wundert mich jetzt, beziehungsweise ich glaube, dass das können viele nicht verstehen, weil für die das, glaube ich, das Größte wäre, auf so einer Bahn mal zu stehen und dann stellst du die hin. Das juckt sich nicht, da mal ein, zwei Würfe zu machen.
Ja, aber man ist ja auch nicht mehr so ganz der Jüngste und Ja, irgendwo hat man dann immer, passt man immer auf, dass nichts passiert, ne? Und das, weil man steht ja nicht mehr im Training und nicht, dass man sich da noch, ich sag mal, eine Zerrung holt oder so
Ja.
und dann den Rest der WM durch die Bahn humpelt, das ist dann auch nicht gut, ne?
Das ist richtig, ja. Wobei Physios vermutlich ausreichend vor Ort wären, aber wir wollen es nicht
Ja.
herausfordern. Wann hat denn das mit dem Kegeln und dir angefangen? Du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass eine sehr bekannte Person, ein sehr bekannter Kegler und mittlerweile auch Funktionär auch mit dir auf der Bahn stand. Nimm uns mal mit, bitte, in deine aktive Zeit.
Ja, angefangen hat es, ich glaube, ich war so Schulzeit, 8. Klasse. Ja, da ist unser Lehrer, unser Klassenlehrer, der war so Hobbykegler und der ist mit uns, mit der Schulklasse, auf die Kegelbahn gegangen. Ja, und einer aus meiner Klasse hat auch schon immer gekegelt und ja, da haben wir dann gesagt, oh ja, das ist ja nicht schlecht, probieren wir mal. Ja, dann habe ich ein paar Jahre im Verein gespielt, also ja, Kreisebene zu der Zeiten. Wir hatten eine sehr schöne Bahn, aber ja, bis ich dann nach der Lehre zur Armee bin, dann musste ich zwischenzeitlich aufhören. Und dann hatte ich aber die Chance. Beim Studium hatten wir auch eine Kegelbahn und die war nagelneu, aber hatte keine Automaten. Automaten waren ja in der DDR-Zeit, zu DDR-Zeiten Wartezeiten, aber wir wollten ja trotzdem kegeln und dann haben wir trotzdem dort mit ein paar Lehrern und ein paar Studenten Mannschaft gegründet und haben dort mit Handaufstellung noch gespielt und selber schreiben müssen. War schon sehr interessant. Ja, und dann habe ich nach dem Studium weiter bei meinem Heimatverein gekegelt, bis ich dann bei Pauli angefangen habe, Kegelbahn zu bauen. Und dann war Schluss.
Danke. Du hast jetzt den bekannten Kegler, den Funktionär, nicht erwähnt. Welche Verbindung hattest du zu Lothar Müller damals?
Ja, direkt damals noch nicht, aber wo wir uns dann kennengelernt haben, kam dann in Gesprächen raus, dass wir viele gute Kegler aus DDR-Zeiten kannten, weil Top-Mannschaften sind immer bei uns auf der Heimbahn zum Trainieren gekommen auf meiner Bahn und wir haben dann im Sommer auch so ein Sommerturnier gemacht und da kannte ich auch viele, also einige gute DDR-Kegler. Und Lothar kannte die gleichen auch von früher, von seinen Zeiten her. Aber richtig kennengelernt haben wir uns eigentlich ja auf einer WM, bevor ich dann später die Bahn in Zerbst eingebaut habe.
Wie hoch hast du damals gespielt? Ist es mit heute zu vergleichen?
Ja, also untere Ebene. Also was ich sagen würde, ja. Kreisebene. Also sagen wir mal, das Größte, was ich mal geschafft habe, war DDR-Studentenmeisterschaften, sind wir mit der Mannschaft Dritter geworden. Das war damals schon ein relativ guter Erfolg.
Dann herzlichen Glückwunsch noch. Das klingt jetzt nicht wenig, auch wenn du das ein bisschen kleiner machst, aber es ist ja trotzdem auch ein großer Erfolg gewesen. Und dann hast du irgendwann die Kegelkugel zur Seite gelegt und hast Kegelbahnen gebaut. Wie hat denn das begonnen, deine Leidenschaft und vor allem deine Lust darauf, auch das dann zu bauen?
Naja, wenn man heute so zurückblickt, damals, wo ich noch als Schüler oder mein Heimatverein gekegelt habe, habe ich damals schon immer mal in den Hallen oder Bahnwart mitgeholfen, die Maschinen mal was zu reparieren, Seile zu wechseln, Kegel zu wechseln, so aus Spaß. Damals hat man nicht gedacht, dass man das mal irgendwann beruflich macht. So, und dann später, ja, wurde meine Fabrik zugemacht, wo ich gearbeitet habe nach dem Studium. Und dann haben wir geholfen als Kegelverein, wo unsere Heimbahn umgebaut wurde durch die Firma Pauli. Da habe ich dann mal gefragt, ob sie vielleicht mal einen Monteur brauchen. Ich dachte mir damals, ja gut, mal übergangsweise kannst du das ja mal machen. Gut, übergangsweise sind jetzt 33 Jahre, aber man ist dann so in seine Aufgaben immer weiter reingewachsen, hat sich dann immer weiter reingesteigert. Ja, am Anfang 90er Jahren haben wir auch noch viel Bowling gemacht und Kegeln so gemischt. Aber eben die letzten Jahre dann auch durch die Weltmeisterschaften immer stärker nur in den Sportkegelbereich umgestiegen und dort eben viel Entwicklung gemacht und sich immer weiterentwickelt auf einen Stand, wo wir, sagen wir mal, heute sind.
Was hat dir da besonders Spaß gemacht in diesem Prozess? Du hast gesagt, dass du hinten angefangen hast, mitzuhelfen beim Bahnwart, aber gibt es was, wo du sagst, das könntest du jedes Mal dreimal so lang machen, weil es dir besonders viel Spaß macht?
Ja, eigentlich ist es ja auch bei uns die Vielfältigkeit. Also ich musste damals auch viel lernen, was mit Holz ist, weil ich eigentlich aus dem Maschinenbau komme, von Instandhaltung des Maschinenbaus. Und dann musste ich mich mit den Holzsachen beschäftigen. Ich sage mal, leichte Schreinerarbeiten. Ja, wir mussten Teppich legen, wir mussten das. Aber was mir, sagen wir mal, eigentlich immer Spaß gemacht hat oder wo ich mache, die Automaten, also Technik, die Schaltschränke, die Automaten verkabeln, den Anklemmen und so weiter. Das war immer so, ja, mit das Gros. Ja. Und heute, wenn ich mit meinem Team baue, so mein Spezialgebiet sind hinten die Kegelfallgruben und dann eben Maschinentechnik.
Wie sieht dein Team bei einer Weltmeisterschaft aus?
Ja, wir sind relativ eingespielt. Also wir machen das schon mehr. Wir haben über Partner und Freunde, ist unser Bauliwe-M-Team zusammengestellt. Mit meinem Team bin ich schon mindestens so 12, 13 Jahre zusammen. Wir haben viele große Anlagen gebaut. Und das ist genau abgestimmt. Weil du darfst nicht zu viele sein, weil dann verzettelst du dich. Du brauchst sozusagen so deine Gruppe, wer welche Arbeitsschritte macht im Team. Und die wissen eigentlich über die Jahre schon genau, was zu tun ist. Die kennen mein Konzept, die kennen meine Gedanken und wissen ganz genau, was ich geplant habe und sehen das dann anhand des Materials und dann läuft das eigentlich relativ zügig ab.
An welchem Punkt nimmst du dann dein Team mit dazu? Also wissen die jetzt schon, wie die Bahn aussehen wird, oder werden sie das auch vor Ort dann sehen und erfahren?
Das werden sie mehr oder weniger erst vor Ort sehen.
Okay,
Die
also.
lassen sich jetzt überraschen, was ich mir wieder ausgedacht habe.
Und schütteln sie dann manchmal auch mit dem Kopf? Nein, das tun sie vermutlich nicht, aber wie sind so die Reaktionen? Ist das so? Ja.
Ja, die wissen ja schon, also, dass wir immer versuchen, immer mal was Neues oder auch optisch wieder was anderes zu machen wie die andere Bahn. Und ja, Geschmäcker sind ja eigentlich auch immer manchmal etwas unterschiedlich, aber im Großen und Ganzen verstehen sie dann das Konzept schon und sind eigentlich auch bis jetzt immer zufrieden gewesen.
2011, nochmal ganz kurz zurück, als es für euch dann auch auf der Weltmeisterschaft losging, auf der ganz, ganz großen Bühne und ihr da eben mit den Farben so ein Ausrufezeichen gesetzt habt. Wann habt ihr entschieden, dass ihr euch da auch ja bewerben bzw. drum kümmern wollt? Es war jetzt vermutlich keine reine Bewerbung, aber wann habt ihr entschieden, ja, wir machen jetzt mal so was Großes, weil Zeit, Team, Aufwand ist ja nicht ohne und man muss sich ja auch bewusst dafür entscheiden, diese Projekte auch anzunehmen und zu machen.
Ja, kann ich schwer jetzt beantworten, weil das war so eine Sache von meinem Chef, von Herrn Stefan Pauli. Der hatte die Kontakte nach Bosnien irgendwo geknüpft. Und ja, dann gab eins und andere und dann kam auch so mehr oder weniger so die Anfrage, ob wir Interesse hätten. Und so hat sich das weiterentwickelt, bis wir dann sozusagen den Zuschlag vom bosnischen Verband gekriegt haben, die Bahn zu machen. Also den genauen Prozess kann ich da jetzt nicht weiter sagen, weil da war ich nicht mit involviert. Ich war erst involviert, wo es darum ging, wir sind nach Sarajevo geflogen, wie immer, hat mir dann die Halle angeguckt und ab der Planungsphase, das war dann meine Sache.
Und vielleicht erinnerst du dich noch daran, War das dann eher Anspannung oder Vorfreude, als es dann darum ging, das zu planen?
Es war für mich, sagen wir mal, schon interessant. Also das war schon eine neue Herausforderung, und die man sich stellen musste. Und ja, ich fand es gut. Also mir hat das schon eine gewisse Freude gemacht, so ein Projekt zu planen.
Und jetzt, etwas mehr als 15 Jahre später, stehst du wieder vor so einem Projekt. Wir sind, nochmal zur Erinnerung, fertig mit der Bahn. Wir haben das schon besprochen. Die Tests sind durch, die Eröffnungsfeier beginnt. Welche Aufgaben übernimmst du dann während der Weltmeisterschaft, während die Spiele, die Wettbewerbe laufen?
Ja, zuerst, meistens bin ich frühestens mit der Erste. Gucke ich mir noch mal hinten alle meine Maschinen durch, gucke noch mal nach dem Kegel, nach den Seilen, mache mir noch meine Sichtkontrolle und so weiter, mache meinen Rundgang um die Bahn, gucke, ob mein Bahnpfleger auch ordentlich die Bahn vorbereitet hat, wo ich davon ausgehe, eigentlich ist das immer zu 100% perfekt. Ja, und dann beginnt sozusagen, wenn der Wettkampf beginnt, ja, dann habe ich so ein bisschen Aufgaben, dann gucke ich Verbindungen zu den Schiedsrichtern, zu das. Man hört natürlich auch immer in die Maschine rein, in die Anlage rein, und ist irgendwas oder läuft alles oder da ist immer schon eine sehr große Anspannung. Ja, ich muss eigentlich dann hauptsächlich eingreifen, wenn irgendwas sein sollte, dass ich da bin. Sonst mache ich eigentlich so Verbindungssachen oder ja, sitze an meinem Counter oder ja, mache schon wieder andere neue Projekte, um die Zeit zu nutzen.
Planst dann Kegelbahnen, während vor dir Weltmeisterschaft ist?
Ja, also ich muss ja da sein, sonst muss ja auch einer oder jetzt sind ja mehr Techniker da, damit man im Fall aller Fälle, was man nicht hofft, aber dass man eingreifen kann. Ne? Das muss man ja gewährleisten. Meine anderen Jungs am Computer, die haben ja andere Aufgaben, die müssen ja dann sehen, dass die Wettkämpfe eingestellt sind und dass das alles funktioniert. Aber das ist so eingespielt. Also wir wissen ja, was sozusagen zu tun hat. Wir arbeiten eng zusammen und das funktioniert über die Jahre. Da habe ich keine Bedenken.
Und du bist auch da, um mit Spielerinnen und Spielern zu sprechen. Allen voran Willi Zawako. Was interessiert dich da, wenn die von der Bahn kommen? Es ist mir in Ungarn aufgefallen, du bist sofort zu ihm hin, dann hast du ihn angesprochen. Was sprecht ihr da?
Naja, für mich ist Feedback immer wichtig. Ich meine, ich kenne nun viele Spieler, Willi kenne ich ja nun schon sehr lange und wir sind, kann ich im Fug und Recht sagen, auch sehr gut befreundet. Und für mich ist es wichtig, ich kenne ja auch andere Nationalspieler, mit denen ich immer rede. Ich will immer noch so eine Rückmeldung haben von den Keglern, die mir sagen, ja, wie sich die Bahn spielt, was sie von Eindruck haben. Das ist für mich wichtig, für die nächste Bahn oder für mich als Rückmeldung, okay, vielleicht muss das nächste Mal in der Richtung vielleicht nochmal Überlegungen machen oder in die Richtung. Aber im Großen und Ganzen geht es wirklich darum, damit ich von den, sag mal, Fachleuten, die die Bahn bespielen, wie eine Art Rückinfo kriege, ob ich ja richtig liege, ob ich die Bahn richtig eingebaut habe für ihre Verhältnisse oder ja, manche haben auch was zu meckern, das ist klar, wenn nichts fällt, dann ist immer der Kegelbahnbauer schuld.
Das Gespräch zwischen dir und Willi, das ich hier auf der Weltmeisterschaft 25 gesehen habe, würde mich schon mal interessieren, was er für einen Blick hat auf eine Kegelbahn und wie detailliert ihr da eigentlich sprecht über Veränderungen, die vorgenommen werden muss. Also wie muss man sich das vorstellen, wenn ihr euch zwei unterhaltet?
Ja, es geht eigentlich nur das erste Mal, seinen Eindruck zu gewinnen, wie sich die Bahn spielt. Ne? Also überhaupt, wie er damit klarkommt. Und dann sprechen wir schon, sagen wir, auch etwas detaillierter, sagen wir mal, was er hält, zum Beispiel, ich sag mal als Beispiel, von den Kegeln oder wie die Wachs ist, wie die Bahn gewachst ist oder und so weiter. Also das sind dann schon, ich sag mal so, seine Eindrücke mit seiner Erfahrung, was er mir dann sagen kann, was er davon hält. Ja, man hat zwar zum Beispiel bei den Kegeln keinen Einfluss in dem Sinne darauf. Man muss im Grunde genommen die Charge nehmen, die man kriegt. Und ich muss dann ehrlich sagen, die letzten Jahre hadere ich immer ein bisschen mit den Kegeln, weil ich bin der Meinung und auch vielleicht auch ein paar andere, dass die Qualität der Kegel auch etwas nachgelassen hat. Aber es kommt auch vielleicht auf die Charge drauf an. Und solche Sachen ist schon interessant, wo wir uns beide unterhalten. Also es geht jetzt auch nicht immer rein um die Bahn. Wir haben auch noch mal manchmal ein paar andere Themen, über die wir sprechen.
Was man halt in Freundschaften so tut. Eine Nachfrage noch zu den
Ja, wir sind
Kegeln.
ja jetzt so fast, also er beschäftigt sich ja auch viel jetzt mit dem Kegelbahn und Bauerei und so weiter. Und dann kommen dann auch mal in der Hinsicht so fachliche Fragen und so weiter.
Eine Nachfrage noch zu den Kegeln. Es gibt die Theorie oder es gibt im deutschen Keglerforum oder im Kegelforum der talentfreien Kegler mal ein Thema, das würde mich mal noch kurz interessieren, wenn wir schon sprechen, dass man die Kegel nach Gewicht aufhängt. Ist da was dran? Sollte man das tun? Den schwersten oder den leichtesten nach vorne?
Ja, das im Scherekegeln, das sagt dir ja was.
Ja.
Scherebahn, du warst ja letztlich erst bei
Genau.
Schere, ne?
Ja.
Ja, die haben zelebrieren das sehr extrem mit dem Ausweichen bei Scherekegelbahn. Ob das jetzt, sagen wir mal, bei Klassik sehr viel bringt, kann man schwer einschätzen. Da müsste man, sagen wir mal, die Bahn einmal die Kegel so reinhängen und einmal so reinhängen und den gleichen Spieler, der müsste aber die gleichen Kugeln spielen, um dann zu vergleichen. Ne? Vielleicht ist da auch ein bisschen, ja, so Hintergedanken dabei. Die Toleranzen in den Gewichten sind auch nicht, die Toleranz im Satz darf ja einen bestimmten Wert nicht überschreiten. Ne, die Gewichtstoleranz in Einsatz. So, da gibt es ja Vorschriften. So, aber wenn man die dann auswiegt, ich habe das auch schon gemacht, manchmal sind dann relativ wenig Unterschiede zu messen. Ne? Aber wie gesagt, der Ursprung von dem Auswiegen und Einbauen stammt eigentlich meines Erachtens von den Scherekeglern.
Gibt es was, was du uns erzählen magst, worauf du reagiert hast? Hinweise, Wünsche, Kritik von irgendeinem Spieler?
Ja, also man muss das dann in Ruhe hinterher mal so alles auswerten, weißt? Weil jeder hat dann so eine eigene spezielle Meinung. Manchmal kann man über Meinungen schmunzeln, wenn dann Spieler kommen und ja, wenn es mal nicht so gelaufen ist bei einem, ja, dann wird dann immer die Schuld ja, wie gesagt, auf die Bahn geschoben. Natürlich, ja, macht man sich auch manche Gedanken, wenn manche Spieler sagen, du, was ist da und warum das und hast du da vielleicht mal eine Möglichkeit? Ja, macht man sich schon Gedanken. Also klar, tüftelt man dann irgendwo ein bisschen weiter.
Die Bahn, wie sie läuft, ist natürlich wahrscheinlich auch eines der wichtigsten Themen. Wer entscheidet denn, wie die Bahn gemacht wird und vor allem, was ja auch entscheidend ist, wie sie hinten fällt, was sich hinten tut? Wer trifft da in die letzte Entscheidung?
Ja, eigentlich ich von der Konstruktion her. Naja, wie die Bahn dann während des WM, wissen wir schon, mein Bahnpfleger, den habe ich seit Sarajevo dabei, der weiß ganz genau, was er machen muss. Und aber wie gesagt, man muss sich der Halle anpassen, man muss sich den Boden anpassen, muss sich der Konstruktion anpassen. Und so eine Bahn zu bauen, das ist ja eine Einheit. Also, das ist, ich sag mal, wie ein Formel-1-Auto. Wenn ich einen guten Motor habe, muss das Auto noch nicht funktionieren. Also, ich muss schon sehen, dass vom Anlauf bis hinten, sage ich mal, primitiv gesagt, am Prellpolster, dass das eine Einheit ist, dass das alles zusammen harmoniert. Sonst kriege ich die Ergebnisse oder eine gut bespielbare Bahn nicht hin. Das ist erstmal Punkt 1. Punkt zwei ist eine gewisse Philosophie, die man hat, wo man sagt, Kegelsport, wie zum Beispiel ich stehe nicht dazu und würde das auch nicht bauen, dass Kegel zum Beispiel von hinten zurückfliegen. Das hat für mich mit Kegelsport nichts zu tun. Dass Kegel, der Kegelschlag von der Schlagwand vernünftig kommt, dass die Kugel dann, also der Kegel, das auch dann mit richtig funktioniert, das ist alles okay. Da versucht man vieles zu machen mit Silikon, mit das, wie so üblich ist. So, das ist alles okay. Aber ich mag keine Bahn, wo von hinten Kegel zurückgeflogen kommen, massiv, und dann die Kegel dann nochmal umhauen, weil das ist für mich nicht Kegelsport.
So eine Einzelweltmeisterschaft, hast du mir im Vorfeld gesagt, ist besonders attraktiv für dich als Bahnbauer. Warum?
Ja, bei der Einzelweltmeisterschaft sind natürlich viele verschiedene Wettkämpfe. Man hat Sprint, man hat Tandem und so weiter. Dann man hat mir die U23 vorneweg, dann die Senioren. Also ich habe dort, sagen wir mal, viele verschiedene Spielvarianten und habe dann auch sozusagen die Möglichkeit, wenn die Bahn gut ist, Weltrekorde zu spielen. Bei einer Mannschafts-WM, ja, dann habe ich zwar kann ich einen Mannschaftsweltrekord spielen und kann einen Einzelweltrekord spielen, aber ich habe nicht so viele Möglichkeiten wie bei einer Einzel-WM.
Und dann könnte man das ja entsprechend herausfordern, indem man die Bahn scharf macht. Aber du hast im Vorfeld gesagt, und das verstehe ich, und das versteht, glaube ich, jeder, dass es nicht tut. Wenn andere es tun, haben die Weltrekorde. Wie siehst du das, Weltrekorde so ein bisschen heranzuzüchten? Es gibt ja jetzt doch ein, zwei Beispiele auf Clubbahnen. Ich weiß nicht, ob du das auch siehst. Zabok ist so eine Bahn, die machen sie zum Turnier immer super, super scharf. Da fällt alles, wenn du nur schief hinguckst. Wie siehst du dieses Züchten der Bahnen auf Rekorde?
Ja, ich sag mal, die letzten Jahre ist das so ein Trend geworden, ja, wo man drüber zweifeln kann, ob das richtig ist. Heutzutage sage ich immer, durch die sozialen Medien und Facebook und etc. und was alles, sehen die überall in Europa, was auf welcher Bahn gespielt wird. Und jeder will versuchen, desto mehr, dass seine Bahn immer besser ist und immer höhere Ergebnisse gespielt werden. Das ist der eine Punkt. Deswegen wird immer mehr auf Rekordjagd gegangen. Aber ich sage mir eigentlich immer, zum Beispiel bei einer Einzel-WM, man soll eine ordentliche, sehr vernünftige Bahn bauen, wo auch gute Ergebnisse möglich sind, aber wo auch der Kegelsportler etwas gefordert ist, sondern dass wirklich der beste Kegler auch Weltmeister wird und nicht, ich sag's mal, primitiv oder einfach der größte Bolzer, der dahinter haut, spielt das meiste Holz, buff, ist Weltmeister. Ich bin eigentlich immer der Meinung, dass Einzelweltmeister soll einer werden, der auch, oder eine, die eine saubere, ordentliche Kugel spielt, die technisch sehr sauber spielt und dann mit ihrer Spielweise auch gute Ergebnisse an den Tag bringt.
Und bei den Aktiven wird das dann im Einzelfinale entschieden. Halbfinale, Finale werden sehr wahrscheinlich die vier stärksten Spielerinnen und Spieler dann entsprechend spielen. Gibt es Momente bei einer Einzel-WM oder auch bei einer Mannschafts-WM, die du dir auch mal ganz gerne anschaust und genießt?
Ja, genießen, gut. Genießen ist so soweit eine Sache, kannst, das genießen, ist schon schwieriger. Ja. Natürlich gucke ich auch mal von der Tribüne oder und so weiter, wenn mir die Zeit bleibt, um zu sehen, wenn gute Mannschaften spielen, wie die Bahn von oben läuft oder wie es überhaupt so ist. Also, aber so ein komplettes Spiel anzugucken, habe ich meistens nicht die Zeit.
Aber es gibt ja durchaus mal die Sekunden, die Minuten, wo du zugucken kannst und dann auch siehst, was auf deiner Bahn fällt.
Ja, ich sehe dann, wenn man verfolgt ja auch das Spiel vom Counter aus. Und wenn ich dann sehe, dass, sagen wir, oh, das geht schon mal in eine gute Richtung, ja, dann wird man dann schon ein bisschen unruhig. Und dann geht man auch mal dahinter, also hinterm Anlauf vorne und guckt den Spieler, schafft er denn heute gutes Ergebnis oder spielt er 700er oder und so weiter, dann ist man dann doch schon ein bisschen, naja, nicht aufgeregt, aber ja, dann hofft man, ja, schafft das und ist ja auch für uns gut, ne, wenn die Ergebnisse gut laufen.
Wie viel Wert hat so ein Weltrekord für dich, für euch als Bahnbauer?
Ja, ich sage immer, ich möchte mindestens ein oder zwei Weltrekorde auf einer Bahn haben, auf einer WM-Bahn haben, auf einer neuen. Ist schon für uns schon wichtig. Also das ist so eine gewisse Bestätigung, dass wir eine gute Arbeit geleistet haben. Und da freut man sich, oder ja, wenn wirklich nicht nur Weltrekorde, auch wenn gute Ergebnisse fallen, ich sag mal über 700, ich sag mal 2012 oder 13 oder 12, da waren ja 700 Ergebnisse noch nicht, das schon noch sehr, sehr selten. Ne, was sich heute in den letzten Jahren doch schon etwas verändert hat. Und wenn alles passt und man hat dann so eine Serie drin, wie in Turnovo, wo wirklich gute 700er oder Spiele gefallen sind, dann freut man sich als Kegelbahnbauer. Oh, da hat man alles richtig gemacht.
Jetzt ist die Bahn aufgebaut. Wir haben das Einzelfinale gespielt. Diese Weltmeisterschaft ist für dich beendet. Dann ist aber die Weltmeisterschaft oder die Arbeit für dich noch nicht vorbei. Die geht dann nochmal richtig los. Der Bahnabbau beginnt. Jetzt sind vier Bahnen nicht weit. Ist schon klar, wo die anderen vier Bahnen hingehen?
In gewissem Sinne ja. Aber
Gewissen.
das ist, kann man jetzt so nicht sagen, dass man sagt, in Schwarz bleibt ja vier Bahnen und dort muss ich sehen, im Vorfeld muss ich das mir auskalkulieren, welches Material ich mitnehme. Weil zum Beispiel den Unterbau für die WM, den kann ich dort in Schwarz nicht einbauen. Also, ne, ich muss die Bahn schon. Dann diese vier Bahnen an die Räumlichkeiten anpassen und entscheiden, welches Material nehme ich mit von der WM, welches muss ich vielleicht umändern und so weiter und anpassen. Das ist auch nicht so ganz einfach. Also da muss man schon im Vorfeld sich Gedanken machen. Was jetzt mit den anderen genau wird, mit den anderen exakt, das habe ich mir jetzt noch keine Gedanken in dem Sinne gemacht. Ich weiß, dass der Chef diesbezüglich alles getan hat, aber wo genau, wie, kann ich jetzt nicht sagen.
Es ist in Ordnung. Wenn du jetzt das ansprichst, und darauf wollte ich auch hinaus, wie viel wird denn wiederverwendet? Ich meine, auch in der heutigen Zeit, und du sagst, das Material, was du nicht wegschmeißen musst oder wiederverwenden kannst, das spart man irgendwo. Was wird jede Schraube, ich vermute, der Teppich
Ja, der Teppich, der fliegt raus.
fliegt raus.
Der ist nur für die WM. Also, ne, das ist nicht jetzt gedacht für die Dauer. Da kommt dann, wenn ich die wieder einbauen, hochwertiger Teppich rein. Auch für die WM, für die 2 Wochen ist das ja ausreichend. Ne? Muss ja auch wieder schnell montiert und demontiert sein. Kann man sagen, ich sage mal, wenn man es jetzt hochrechnet, so mindestens 90% in irgendeiner Form wird auf jeden Fall wiederverwendet.
Und du hast angesprochen, dass die Bahn angepasst wird. Wir haben im Vorfeld auch lange darüber gesprochen, wie du so Symmetrien, wie du Aufteilungen siehst. Stichwort 2 und 4 Kugelrückläufe, je Bahn einer oder eben pro 2 Bahnen einer. Passt dann das eigentlich von der Weltmeisterschaftsbahn dann auch zum Beispiel jetzt beim KV Schwarz rein, oder ist das nochmal ein großer Aufwand für dich?
Ja, ich muss die Bahnachsen etwas verändern, weil der Raum nicht so breit ist. Ne? Aber im Großen und Ganzen kriegt man da schon hin, unsere Technik dann da und unser System dort einzubauen. Wie gesagt, die Bahnen werden etwas enger zusammenliegen als wie bei der WM. Das geht nicht anders, weil der Raum das sonst nicht hergibt, aber das passt schon.
Die Bahn ist dann irgendwann abgebaut, die LKW ist wieder beladen. Gibt es irgendein Erinnerungsstück, das du dir von jeder Bahn aufhebst?
Ja, meistens habe ich ein Bahnmuster. Habe auch ein paar Kegel. Manchmal nehme ich mir auch ein Kegel 1 mit ein paar Unterschriften. Also ein paar habe ich hier in meinem Büro stehen, aber nicht jedes Mal. Also so spontan, sagen wir mal so spontan, was mir dann so einfällt.
Ist es dein Traumjob, den du da ausführen darfst?
Ja, Traumjob, ja. Ja, ich hänge schon dran an dem Job. Also die Leidenschaft für den Kegelsport und Bahn zu bauen, also mit Leidenschaft zu bauen. Und das Schöne ist, jede Bahn ist anders, auch wenn es immer eine Kegelbahn ist in dem Sinne, aber jede Bahn hat ihren eigenen Charakter, jede Bahn hat ihre eigene Aussehen oder die Räumlichkeiten sind ja alle immer unterschiedlich. Also das ist keine Fließbandarbeit und das ist das Schöne daran, dass man bei jeder Anlage in irgendeiner Form kreativ sein kann und sich Gedanken machen kann, bekommt man die Bahn am schönsten rein und wie wird die dann hinterher am schönsten aussehen. Und das ist das, was einen ja in Richtung vielleicht Traumjob bringt. Und ja, das Schöne daran ist, heutzutage, ja, wenn ich im Internet angucke, wenn Kegelsaison ist und dann Berichte sehe, ah ja, die Bahn hast du gebaut, die Bahn hast du gebaut, die Bahn hast du gebaut, dann ist man schon in gewissem Sinne etwas stolz drauf auf seine Arbeit.
Wenn du nochmal überlegst, beziehungsweise du hast vorhin gesagt, du hättest beim KV Schwaz bei dieser Weltmeisterschaft gerne was gemacht, was ihr noch nicht gemacht habt. Ich glaube, jeder, der jetzt zuhört, würde sich sehr, sehr dafür interessieren, wie so deine Wunschbahn aussieht. Jetzt würdest du vermutlich viele Geheimnisse oder Ideen verraten, die noch nicht umgesetzt werden, aber mal so die Anzahl vielleicht, das kannst du ja sagen. Wie viele Sachen hast du in der Schublade, die wir noch gar nicht kennen?
Ja, also farblich hat man ja heutzutage noch hat man schon viele Möglichkeiten, was früher so nicht der Fall war. Aber da kann man schwierig. Wie gesagt, das kommt immer auf den Raum drauf an, auf die Gegebenheiten drauf an. Und dann mache ich mir eigentlich Gedanken, was kann man machen. Natürlich hat man bei Vereinsbahnen, wenn man einen Auftrag bekommt, meistens vom Verein Wünsche, die farbliche Wünsche. Das ist wie, wenn einer Auto kauft, gut, die meisten wollen dann auch eine Wunschfarbe haben. Da muss man schon mal sehen, was man da macht. Aber so richtig kann ich jetzt nicht sagen, dass ich da irgendwas habe, was ich bis jetzt noch nicht gemacht habe, was ich unbedingt mal machen würde. Da muss ich mir Gedanken machen. Das ist schwierig. Weil man
Ja.
hat so viele Bahnen gebaut und so viele Varianten gemacht. Ja, da wird es dann schon schwer, wieder was Neues zu machen.
Vielleicht gibt es ja in Zukunft jemanden, der dir dann ganz freie Hand lässt und sagt, hier dein Wunschboden, fester Untergrund und wir
Ja.
sehen uns dann in 3 Wochen wieder, der Schlüssel, wir sind gespannt, was du machst. Wie wird man denn das, was du bist? Muss man einfach, wenn man eine neue Bahn einbaut, nachfragen, ob sie einen Monteur brauchen oder wie wäre der Weg, um mindestens dein Kollege zu werden?
Ja, ich sage mal so, das ist schwierig. Man muss handwerklich begabt sein. Ja, auf verschiedenen Gebieten. Entweder man kommt aus der Holzverarbeitung oder ein bisschen aus dem technischen Bereich. Direkt Kegelbahnbauer-Ausbildung wird es heute nicht mehr geben. Wie gesagt, man muss technisch interessiert sein, muss handwerklich begabt sein. Ja, und man muss auch heutzutage Interesse haben an Montagetätigkeiten. Und da ist das große Problem, heutzutage Leute zu finden, die länger auf Montage gehen. Weil klar ist unser Beruf ja und unsere Tätigkeit nicht eine, die im Umkreis, ich sag mal, von 50 Kilometern jedes Jahr genug zu tun hast. Wir müssen schon weiter rausfahren und wir fahren ja nun europaweit, und dann ist man nicht von Montag bis Freitag nur unterwegs, dann ist man auch länger unterwegs. Und das ist heutzutage, sage ich mal, die größte Schwierigkeit, Interesse zu wecken oder Leute zu finden, die sowas noch machen wollen.
Weil man muss ja überlegen, du stehst vor einem Mammutprojekt Weltmeisterschaft und danach geht ja die eigentliche Arbeit los. Dann ist Sommerpause, dann werden Bahnen repariert, umgebaut oder neu gebaut. Ich vermute auch, euer Kalender ist schon mehr als gefüllt für die Sommerpause.
Ja, das Problem ist, die meisten Vereine oder viele, die den Auftrag geben, die denken, man kann dann in der kurzen Zeit, wo Pause ist, und alle Bahnen machen. Man hat dann sozusagen theoretisch von April bis September zu tun und dann ist Ruhe. Aber das geht ja nicht, das schaffen wir ja nicht. Wir können ja nur eine begrenzte Anzahl machen und dann zieht sich das auch mal über einen gewissen Zeitraum hin. Man muss ja auch die andere Seite, man ist ja 365 Tage im Jahr da, um zu arbeiten. Nicht jetzt komplett, aber Beispiel meine ich. Aber ja, das ist manchmal schon schwierig, die Zeit dann effektiv einzuteilen. Man braucht auch ja eine gewisse Ruhephase, wie gerade nach der WM. Dann ist man doch, braucht man, um wieder etwas runterzukommen. Aber eigentlich warten schon wieder die nächsten Projekte. Und ja, das ist so ein Spagat, was man machen kann, schafft und ja, was man versuchen muss, anders einzuordnen.
13. Juni, hast du gesagt, ist dein Plan, die Halle wieder zu übergeben, quasi Stans dann zu verlassen. Wie geht es dann in den Tagen oder in der Woche danach für dich weiter? Wann ist dann der Start des nächsten Projekts?
Oh, da bin ich noch nicht hundertprozentig jetzt terminlich klar. Das muss ich mir erst mal jetzt während der WM Gedanken machen, welche Baustellen, wie ich wann weitermache mit meinem Team. Da habe ich noch kein hundertprozentiges Terminkonzept. Ein bisschen frei muss man auch machen nach der WM und kleiner Kurzurlaub muss da drinnen sein, bevor es dann wieder in die Vollen geht.
In die Vollen geht. Ein schöner Schlussspruch. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir und deinem Team jetzt gute Fahrt, guten Aufbau und vor allem eine aus deiner Sicht sehr gelungene Weltmeisterschaft. Die Kegelwelt schaut einmal mehr auf eure Bahnen, auf deine Bahnen, die du da aufstellen wirst und bauen wirst. Ich bin gespannt, wie sie aussieht, wie viele vermutlich und vor allem, was danach noch kommt. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und ich hoffe, dass du es auch genießen kannst, genügend Zeit hast, auch mal zum Gucken und B, danach dann auch die Ruhe bekommst, bis es dann zu neuen Projekten geht. Vielen, vielen Dank, Jens.
Jo, ich danke dir auch für das schöne Gespräch. War sehr angenehm, hat mich sehr gefreut und ich hoffe, dass wir uns bald mal wiedersehen.
Auf jeden Fall. Danke dir. Wow. Wenn man bei ihm von Traumjob sprechen kann, dann war das auch so ein Traumthema. Ich hoffe, ich wurde dem gerecht und natürlich gibt es Geheimnisse, die er nicht verraten möchte, aber ich glaube, wir haben einen ganz, ganz guten Einblick bekommen, wie sowas abläuft und vor allem einen guten Einblick bekommen, wie aufwendig das eigentlich ist, dass da Erfahrung natürlich extrem viel ausmacht. Es war die vorletzte Episode. Kurz vor dem Start der Europameisterschaft haben wir noch eine Spielerin. Sarah Walch wird nächste Woche.
Neuner in Serie. Der erste Kegel-Podcast mit Sebastian Ruska.